Ich freue mich, euch hier zu diesem Gottesdienst begrüßen zu können. Ganz besonders begrüße ich heute die besonderen Gäste. Und ich beginne mit der heutigen Tageslosung. Ich bin der Herr, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, aus Jeremia. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden, für die, die Frieden stiften, aus Jakobus. Fred Kann und Ulrich Meisel schreiben dazu: Wir rufen zu dir, Herr, schenke deinen Geist, dass Glaube als Kraft für die Welt sich erweist, dass Friede gestärkt wird, Verzweiflung vergeht und dass auch in Zukunft die Erde besteht. Wir wollen den Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir möchten zusammen beten. Vater, ich lobe und preise dich und ich danke für diesen Tag. Ich danke dir für die Gemeinschaft und dass wir uns in Frieden zu diesem Gottesdienst hier treffen können. Ich denke an alle Geschwister, welche heute nicht hier sein können, sei es durch Krankheit oder andere Gründe. Segne, behüte, bewahre und beschütze sie. Ebenso bitte ich dich um den Schutz für die Christen, welche verfolgt werden. Segne, beschütze, behüte sie besonders. Ich bitte dich für alle Politiker, schenk ihnen die Weisheit für das Weltgeschehen, damit Frieden auf der Erde eintritt. Und uns schenke Toleranz im Umgang mit den Politikern und uns noch Bereitschaft, sie mehr in unser Gebet einzuschließen. Ich bitte dich für alle Menschen, welche dich als Vater und Jesus als unseren Retter noch nicht kennengelernt haben, beziehungsweise angenommen haben. Öffne ihre Herzen, schick ihnen den Heiligen Geist und die Weisheit und schick ihnen Menschen, welche ihnen Mut machen, umzukehren. Amen. Ja, nachdem Renate mir mitgeteilt hat, welches Thema für die Predigt dran ist, habe ich mir überlegt, ein kleines bisschen Zeugnis abzugeben. Also eine schöne Geschichte. Es ist lange her, wir waren in der Türkei in Urlaub und beschlossen, eine Jeep-Safari zu machen. Wir hatten Straßenkarten dabei und starteten. Wir sind in das Taurusgebirge gefahren. Wir fuhren begeistert, aber ziemlich planlos los, denn wir mussten bald feststellen, dass im Wald keine Straßenschilder waren. Um es kurz zu machen, wir hatten uns verirrt und wussten nicht mehr weiter. Nun bekamen wir es doch mit der Angst zu tun und Panik kam auf. Ja, nun begann ich zum Beten. Aber wie? So habe ich in meinem Leben noch nicht gebetet. Wir beruhigten uns etwas und überlegten weiter. Damals dachten wir, wir hätten diese Ideen, aber heute weiß ich, dass der Heilige Geist bei uns war. Unsere Hilfe kommt eben vom Herrn. Wir beschlossen uns, an der Sonne zu orientieren. Gott sei Dank schien sie, denn die Sonne ging im Meer unter und in diese Richtung mussten wir hin. Die Richtung war schon mal richtig. Nach einer Weile sahen wir Stromleitungen. Wo Strom benötigt wird, sind auch Menschen, dachten wir. So war es. Wir kamen in ein kleines Dorf und die Menschen beäugten uns. Aber wie? Zwei Frauen in leichter Sommerkleidung mit offenem Auto oben im Berg. Sie waren aber alle sehr freundlich und sehr hilfsbereit. Zwei junge Männer kamen auf unser Auto zu, schauten auf die Tankuhr und sagten: Oh, jetzt sahen wir auch, dass wir nicht mehr weit gekommen wären. Die zwei Jungs stiegen zu uns ins Auto und wir fuhren zu dem nächsten Ort, wo ein Freund dieser Freunde war. Dieser Freund gab uns einen Kanister Benzin. Sie zeigten uns auch die weitere Richtung und wir waren aus dem Gebirge im Tal, wo wir gestartet waren. und es begann dunkel zu werden. Wir waren überglücklich. Heute würde ich sagen, es war schon ein Wunder, dass wir dieses Abenteuer ohne Schaden überlebt hatten. Aber nun zum Gebet. Beten zu Gott in meiner Not musste ich viel. Aber seit 7 Jahren, welche ich jetzt Jesus kenne und wo Gott mich hier in diese Gemeinde gestellt hat, lernte ich auch andere Gebete. Die Gebete für andere, nicht nur für mich, auch für andere. Das Weitere folgt in der Predigt. Ich möchte noch ein kleines Zeugnis abgeben. Das muss ich einfach noch anhängen. Beten. Bevor wir 2 vor den Traualtar gestiegen sind, habe ich auch gebetet. Gott gefragt, ist das das Richtige, was da kommt? Es war das Richtige. Das musste jetzt sein. Jetzt kommt die Bibellese. Wer bittet, empfängt. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: Bitte, leih mir doch 3 Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm bieten könnte. Angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann aber doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten?
Ohne Gebet wäre ich wohl nicht hier, würde ich jetzt nicht hier vorne stehen. Meine eigenen Gebete, aber ich weiß auch, dass ganz viele Leute für mich gebetet haben und auch für Ingrid, das weiß ich, und auch ganz besonders für heute, für den Gottesdienst, für deine Moderation und auch für meine Predigt. Und ich verlasse mich darauf, dass Gott Gebet hört und dass er darauf reagiert. Ja. Letzten Sonntag in Emmelshausen hat Jörg gepredigt über geistliches Wachstum. In der Bibel gibt es viele Bibelstellen, wo über geistiges Wachstum die Rede ist. Die Apostel, die Briefe reden viel davon. Und demnach ist geistliches Wachstum ein ganz natürlicher Vorgang. Aber gleichzeitig sollen die Nachfolger von Jesus sich auch danach ausstrecken und darum bemühen. Es ist natürlich und trotzdem sollen wir uns damit fast befassen, was dabei hilft, dass wir wachsen, geistlich wachsen, Jesus ähnlicher werden. Gott macht uns ein Geschenk, es steht da, aber wir müssen es auch auspacken und es will genutzt werden und damit tun wir uns unheimlich schwer, so empfinde ich das. Mit dieser Predigt letzte Woche hat Jörg mir aus dem Herz geredet und er hat mir eine Vorlage dafür gegeben, weil ich so das Empfinden habe an mir selber und auch anderen, dass wir mit diesem Geschenk, auch des Gebetes, das Gebet ist ein Geschenk, dass wir uns damit unheimlich auch schwer tun, dass wir viel theoretisch wissen und dann irgendwo im Kopf verknotet stehen bleiben. Wir haben also im Gebet ein wunderbares Geschenk von Gott bekommen. Als seine geliebten Kinder können wir mit ihm reden, mit dem König über alle Könige. Das müssen wir uns vorstellen. Wirklich bildlich, die ganze Prominenz, die es hier so auf Erden gibt, die wir vielleicht bewundern, die in den Zeitungen steht, die sich selbst für groß hält. Wir können mit dem König über alle Könige, mit dem Herrn über alle Herren der Welt, mit dem können wir reden. Er hat ein offenes Ohr für uns. Was ist das für ein wunderbares Geschenk? Und warum mühen wir uns so damit ab? Warum mühe ich mich so damit ab? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Gebet nicht immer eine lustvolle Sache ist, dass es nicht immer Freude bringt, dass es manchmal ganz schön hart ist und schwierig ist. Es ist nicht immer das, was es sein sollte. Ich würde es so mit meinen Worten ausdrücken: Gebet ist ein Gespräch, ein liebevolles Gespräch zweier Seelen miteinander. Es gibt unzählige, viele Gründe, warum wir uns damit mühen, mit dem Beten. Die Zeit, Müdigkeit, verkopftes Denken, unzählig viele Gründe. Ein wichtiger Grund, den wir aber auch wissen müssen, ist, dass unser Gebet angefochten ist. Das hat der Herr uns selber gesagt. Es gibt da jemand, der hat ein unheimlich großes Interesse daran, uns das Gebet auszureden und uns die Lust und die Liebe dazu zu nehmen, weil er weiß, was passiert, wenn Menschen beten. Ich bin auch nicht der größte Beter, aber ich habe Sehnsucht danach, dieses Geschenk auszupacken. Ich habe dieses Geschenk schon lange ausgepackt, aber ich habe nicht immer richtig damit gearbeitet oder gut damit gearbeitet. Und ich bin auch sicher jetzt noch weit davon entfernt, zu beten, wie Gott sich das vorstellt. Aber ein Gebet von mir ist, und vielleicht bin ich damit ein Vorbild, wenn ich das so sage, ein Gebet von mir ist, Gott zu bitten: Herr, schenke mir ein Herz, das richtig zu dir betet, so wie du das vorstellst. Lass mich dieses Geschenk des Gebetes so nutzen, wie du es gedacht hast. Jetzt habe ich einige Gründe angeführt schon, warum Gebet meiner Meinung nach so schwierig für uns ist. Und es gibt sicher auch da Belege in der Bibel für. Ich glaube, ein ganz wichtiges Problem, gerade von uns Deutschen, ist, dass wir solche Kopfmenschen sind. Wir machen, auch ich, wenn wir was machen, dann machen wir es gerne richtig. Und nicht nur so ein bisschen richtig, sondern so gerne so richtig, richtig. Wir geben uns doch nicht mit halben Sachen zufrieden. Wir stehen nicht gerne als blöd da. Fehler machen ist ja auch blöd. Wir sagen zwar jedem, es ist okay, wenn du Fehler machst, aber wir selbst und ich vermeide tunlichst alles, Fehler zu machen. Ich gehe auch gerne fehlerfrei durchs Leben, aber es gelingt mir nicht. Eine Sache zum Beispiel, die mir nicht fehlerfrei gelingt, ist Schreiben. Meine Rechtschreibung ist mangelhaft, nicht sehr gut, und deswegen vermeide ich das. Aber ich darf das zugeben und ich darf lernen. Und ich habe Jürgen, den kann ich fragen. Ja, wenn ich das so sage, dass wir so sehr verkopft sind und dass wir gerne alles fehlerfrei machen, dann ist das vielleicht ein bisschen überspitzt. Aber im Kern, glaube ich, stimmt es doch. Wir kochen nach Rezept. Wir wandern natürlich in Wanderklamotten, mit Karte und mit GPS. Anders als Ingrid in der Türkei. Wir schauen uns die Gesundheitsratgeber im Fernsehen an, damit wir ja wissen, wie wir gut und gesund alt werden. Und wenn Kinder Probleme machen, dann haben wir jede Menge theoretischer, kluger Bücher im Regal stehen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz unbewusstes Hindernis. Das machen wir nicht extra. Aber da kommt, wie bete ich richtig? Wie mache ich das richtig? Ich kann doch mit Gott hier oben, Gott, nicht einfach so reden. Mir fehlen die richtigen, die heiligen Worte. Sag mal, muss ich jetzt zu Gott beten, zu Jesus, oder darf ich überhaupt zum Heiligen Geist reden und beten? Was ist wann richtig? In der Kammer steht in der Bibel. Auf den Knien, Hände gefaltet oder hoch erhoben. Was muss ich alles sagen, damit Gott meine Bitten auch erhört? Und wie lange geht eigentlich ein gutes Gebet? Ich habe selbst lange solche Fragen gehabt. Ich bin traditionell katholisch geprägt. Ich hatte zwar gewaltige Ehrfurcht vor Gott, ja, aber auf der anderen Seite betete ich irgendwie nur, wenn es brenzlig wurde. Und deswegen hatte ich natürlich auch prompt ein schlechtes Gewissen. Die Gebete in der Kirche, die sagten mir nicht viel. Das erschien mir eher als Pflichtprogramm. Kennt ihr das? Beten, weil wir beten sollen? Eher Last als Lust? Die Bibel ist ein Ratgeber für alle Lebensfragen und natürlich auch fürs Gebet. Ingrid hat eben gelesen aus Lukas, Lukas 11, bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Da haben wir ja schon eine Antwort. Der Vater gibt gerne. Wir dürfen ihm, so wie der Mann in der Geschichte, tüchtig in den Ohren legen. Keine Gedanken darum machen, ob es vielleicht unverschämt ist, ob es ihn nervt, ob es passend ist. Wir dürfen bitten, weil der Vater gerne gibt und großzügig gibt. Ich denke, wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, dass Gott Gebet erhört hat. Ja. Und trotzdem tun wir in manchen Dingen uns schwer, andauernd und ausdauernd und innig zu beten. Aber der Vater gibt gerne. Liegen wir ihn richtig in den Ohren. Unverschämt. Aber weil wir es brauchen und weil wir wissen, wo wir was zu bekommen haben. Dann habe ich ein Glaubensvorbild. Eigentlich ist der Petrus ja mein Held der Bibel, weil er ist wie ich. Eher mit Herz als mit dem Verstand. Vollkommen überschätzt er sich selber. Das geht mir so. Und das ist mir sehr, sehr nahe. Aber David ist auch richtig ein Mensch nach Gottes Herzen und nach meinem Herzen. David trägt sein Herz offen vor Gott hin, in jeder Lebenssituation. David, der Held, er lobpreist mit der Harfe Gott. Das macht er. David wird aber auch als König verfolgt und bedroht. Ja, und er kommt mit allen Herzensangelegenheiten zu Gott. Mit Lob, mit Angst, mit Sorge, mit Panik geradezu. Er weiß, wo er gut aufgehoben ist, weil er ja sein Herz vor Gott trägt. Es gibt Menschen, da habe ich gelesen, den Spruch fand ich sehr, sehr schön und er passt so gut zu David. Es gibt Menschen, die beten in ihrem Leben. Und es gibt Menschen, die leben in ihren Gebeten. David, König David, machte aus allem sofort ein Gebet. Er sprach direkt mit seinem himmlischen Vater über die Wut im Bauch, die er hatte über seine Feinde, über die Rachegelüste, die ihn plagten, über die Angst, die Zukunft. Ja, es gibt auch viele Klagepsalmen, wo richtig geklagt wird vor Gott und auch Gott angeklagt wird. Und man Ruhe, die Beter wieder Ruhe darüber gefunden haben und über das Klagen ins Loben gekommen sind. Ständige Kommunikation mit dem Vater ist die beste Seelenhygiene, dass sich Müll und Schmutz und falsche Gedanken gar nicht ansammeln können. Was für ein Privileg. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, so steht es. Und ich möchte gerne eine Frau nach dem Herzen Gottes sein und von David lernen, zu beten in allen Lebenslagen, sofort, ohne Zögern. Kann man Gebet übertreiben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich muss bekennen, ich habe mich letzte Woche ein bisschen schuldig gefühlt. Die Orgel ist abgebaut, ihr habt es wahrgenommen. Der Entschluss in der Gemeindeleitung, in der Gemeinde und auch in Gesprächen mit Hilmar, da haben wir gesagt, okay, die Bibel soll weg, nicht die Bibel, die Bibel bleibt unbedingt. Aber die Orgel soll weg, weil ihre Zeit vorbei ist. Manchmal müssen wir uns trennen von etwas, was vorbei ist. Sie wurde nicht mehr bespielt und unser Keyboard ist in jeder Zeit in der Lage, Orgel zu spielen, wenn es nötig ist. Ist vielleicht für einen Kenner nicht dasselbe, aber es ist so. Und wir haben gesagt, die Orgel soll weg, obwohl es uns schwerfällt. Und ich habe dann die Orgel in eBay eingestellt. Jörg sagte, sie zu verschenken. Wir sollten froh sein, am Ende legen wir noch drauf, damit sie überhaupt jemand haben will. Ich habe die Orgel letzten Sonntag eingestellt, nach dem Gespräch mit Jörg. Und Andrea und Jörg und Jürgen waren hier vorne und haben für die Orgel gebetet. Ich habe es belächelt ein bisschen. Ich dachte, oh, sie beten für die Orgel. Das ist uns ein bisschen fremd. Ich hatte am Abend 150 Aufrufe für diese Orgel und 3 Anfragen. Wir haben einer Gemeinde in Polen zugesagt, die diese Orgel gerne haben wollten und waren hocherfreut, dass die Orgel im Gottesdienst noch eingesetzt werden sollte und gespielt werden sollte. Das hat uns sehr gut gefallen und das hat uns das, dass wir gesagt haben, die Orgel kommt weg, das ein bisschen leichter gemacht. Termin ist organisiert zum Abholen, abgesprochen mit der polnischen Gemeinde. Den nächsten Tag kriege ich wieder eine Anschrift auf eBay, obwohl die Anzeige mit der Orgel war nicht mehr drin. Die hatte ich direkt gelöscht, die war nicht mehr drin. Ich kriege eine Anfrage über eBay über einen anderen Artikel, den ich verkaufen wollte. Und der Mann fragte mich nicht auf den Artikel an, den ich verkaufen wollte, sondern auf die Orgel. Und ich dachte, Moment mal, was ist das denn? Und er hat mir eine lange E-Mail geschrieben oder eine lange Nachricht dann auf eBay geschrieben. Er ist ein Museumsbesitzer in Dänemark. Er hat ein Versi-Museum. Er ist ein bekannter Wilhelm Erich und Gisela Franz. Er kennt auch den Reinhard Franz. Und er hat in Dänemark ein Museum für Orgeln, für Versi-Orgeln. Er hat einen Raum seit 1999 eingerichtet, mit Fenstern von der Versi, mit Lampen von der Versi, mit Türen von der Versi, mit Decke von der Versi, mit dem Schulungsraum für diese Orgel. Und er hat uns regelrecht angepflegt, ihm die Orgel zu geben, weil er seit 1999 auf der Suche ist nach dieser Orgel. Ich habe gesagt, wir können es eigentlich nicht anders machen. Das ist das Lebenswerk von Wilhelm Erich und Reinhard Franz, diese Versi-Orgeln, und wir müssen die nach Dänemark geben, aber den Polen absagen. Und der Däne hat gesagt, er regelt das, er bezahlt. Ich habe den Kontakt zwischen den Dänen und den Polen hergestellt. Die Polen kriegen jetzt ein Instrument für ihre Gottesdienste und der Mann darf die Orgeln nach Dänemark holen und dort in das Museum stellen. wenn das nicht dafür gemacht war, um mich zu lehren. Gebet ist niemals lächerlich. Und ich sehe es wirklich so, dass dieses Gebet von Jörg, Andrea und Jürgen hier vorne, sich die Hände reichend im Kreis, dass Gott das gehört hat. Und ich darf das heute so in der Predigt auch erzählen. Es ist nicht zu viel und es ist nicht lächerlich. Ja. Gott hört alle unsere Gebete. Gott hört alle unsere Gebete, aber Vater Gott hört all unsere Gebete und er hört uns sehr gut zu. Erstens müsste klar sein, Gott hört alle unsere Gebete. Zu zweitens ist Gott, er hört nicht all unsere Gebete. Müssten wir eigentlich auch klar sein, weil sonst gäbe es Interessenskonflikte. Jeden Samstag bei der Fußball-Bundesliga. Da beten die einen für den Sieger und die anderen vielleicht für den Sieger oder für das Wetter. Da gibt es große Interessenskonflikte. Aber oft schätzen wir Dinge falsch ein und wir irren uns. Uns fehlt der Überblick. Was ist gut oder was ist schlecht in dieser Situation? Gott hört alle Gebete und er hört uns gut zu. Er achtet aber nicht nur auf unsere Worte, auf die Anrede vielleicht, auf die Vokabeln. Er achtet vielmehr auf unsere Motive, auf das Herz. Wir können ihm vertrauen. Er wird uns alles geben, was in seinen Augen gut für uns ist. Wir dürfen ihm alles sagen, um alles bitten. Aber er wird es für uns durch den Filter seiner Liebe laufen lassen. Nur was durch diesen Filter hindurch passt, wird uns in Form von Gebetserhöhung weiter wieder erreichen. Doch was in diesem Filter abgefangen wird, ist bei näherer Betrachtung, wenn Gott sagt Nein, auch eine Gebetserhöhung. Gott, unser Vater, erhört unsere Bitte und bewahre uns vor dem Bösen, vor den Dingen, die uns nicht gut tun. Also können wir uns ganz entspannt zurücklegen, ganz entspannt sein und über Gottes Geschenke freuen. Und wir können Gott dankbar sein für das, was er uns gibt, und dass er manches auch aussortiert, weil es nicht gut für uns wäre. Liebende Eltern geben ihren Kindern auch nicht alles, was sie sich so wünschen. Sie wären verwöhnte Kinder. Ja, manches ist ja auch übertrieben, was Kinder sich wünschen, geschmacklos. Oder wir wissen, dass es findet nach kurzer Zeit keine Beachtung mehr. Es ist in dem einen Moment so unsagbar wichtig, muss man unbedingt haben. Und im nächsten Moment hat es seinen Sinn verloren und es ist nicht mehr wichtig. Wir wollen keine verwöhnten, egoistischen Kinder sein. Wir dürfen vor Gott unser Herz ausschütten und darauf vertrauen, dass er unsere Wünsche und Motive sortiert. Und dass er uns in seiner Liebe und in seiner Weisheit das gibt, was gut für uns ist. Ich entdecke das Gebet als Abenteuer, bin gerade so mittendrin dabei, als Kraft in der Beziehung zu Gott. Eine Beziehung zwischen Menschen, in der man nur spärlich und das Nötigste miteinander redet, so eine Beziehung ist so ein bisschen tot, halbtot, ganz tot, ja. Zwischen Menschen ist das so und ich denke, im geistigen Leben ist das auch so. Ein Gebet zu Gott. Ich für mich war da auch sehr verkrampft. Eben diese Geschichte mit bete ich zu Gott, bete ich zu Jesus, zu Heiligen Geist. Kann man da nicht vieles verkehrt machen? Und auch das habe ich vor Gott ausgeschüttet. Für mich gibt es drei Bereiche, die ich lerne in der Bibel, wie man beten kann, wie ein Gebet aussehen sollte. Ein kleiner Leitfaden, aber es ist, ja. Erstmal Gott anbeten. Es geht im Gebet um Gott. Ihn anbeten, ihn loben, ihm meine Liebe gestehen. So wie ich das auch Jürgen so ab und zu mal sage, was er mir bedeutet. Das vor Gott auszuschütten. Ich habe lange gebraucht dafür, es auszuhalten, in so eine persönliche Beziehung mit Gott zu kommen und ihm wirklich zu sagen, ich liebe dich. Das fällt uns ja bei Menschen schon sehr, sehr schwer, aber zu Gott zu sagen, ich liebe dich und auch ihn anzubeten oder zu loben, oft haben wir das Gefühl, es ist zu kurz, es ist zu wenig und das ist auch richtig. Wir können in unserem Leben Gott nie genug loben und danken und ihn preisen für das, was er uns gegeben hat. Was er uns gegeben hat, dass wir seine Kinder sein dürfen, dass er uns Jesus gegeben hat, dass wir Gemeinde leben können, Gemeinschaft leben können, dass wir beziehungsfähig sind zwischen Menschen, Beziehung zu ihm. Da gibt es vieles, wo wir Danke sagen können. Und es sollte von Herz zu Herz gehen, von seinem Herzen zu meinem Herzen, von meinem Herzen zu seinem Herzen. Ich glaube, wo wir alle kein Problem mit haben, ist, für uns selber zu beten. Darüber nachzudenken, dass es uns gut geht, dass sich Dinge erfüllen, dass es in der Familie gut läuft, dass die Kinder auf einem guten Weg sind, Arbeitsplatz, Gesundheit. Ja. Aber ein Gebet für mich selber ist noch viel mehr. Gebet um geistliches Wachstum. Das hört sich so sehr heilig und geheiligt an, so schwer, so anstrengend. Geistiges Wachstum, aber Jesus ähnlicher werden. Herr, mach, helf mir dabei, ich schaffe es alleine nicht. Helf mir, dass ich dir ähnlicher werde. Hingabe. Ein hingegebenes Leben zu führen, die richtigen Prioritäten zu setzen, dafür zu beten. Sündenerkenntnis. Wer ist nicht blind für seine Sünden? Schuld sind immer die anderen. Meistens ist es aber nicht so. Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis vor Gott, vor Menschen. Haben wir schon mal gebetet dafür, Raum für den Heiligen Geist zu schaffen? Oder zum Heiligen Geist gebetet, Herr, Heiliger Geist, lass mich hören, was du überhaupt zu sagen hast. Ich bin taub auf diesen Ohren, ich habe da keine Begabung für, aber du kannst. Helf mir doch bitte dabei, so zu beten. Ja, das erfordert Mut, aber wir dürfen uns auch diesen Mut schenken lassen. Und um Mut zu einem Gebet, das Gott gefällt, da dürfen wir drum beten. Gebet für andere. Für Wachstum, für Erkennen, für ihre Hingabe an Jesus, den Weg zu erkennen, Schwierigkeiten auf dem Weg zu räumen, Gemeindewachstum. Für mich sind es diese drei Komponenten in einem Gebet, das habe ich so für mich entdeckt. Zu Gott zu beten, ihn zu loben, für mich selber zu beten, und da nehme ich mir inzwischen viel Zeit für, dass ich wachse im Glauben und in der Hingabe und in der Erkenntnis. Paulus hat auch für mich schon gebetet, ja. Und für andere zu beten. Für mich gibt es da keine Reihenfolge. Ich bin da mutig geworden. Keine Reihenfolge, keine starre Methode. Das ist kein Automat. Ein Gebet ist kein Automat, wo man Wunder erwartet oder wo man, ist kein Automat. Kein automatisches Gebet, kein Standard, keine Standard, wie andere das machen, muss ich das nicht machen, müssen wir das nicht machen. Ingrid betet anders als ich, Helmut betet noch ganz anders als ich und Jürgen betet auch zu Hause ganz anders als ich. Aber ich darf ich sein, wir dürfen wir selber vor Gott sein, er kennt uns doch sowieso. Ich muss nicht geheicht reden, ich bin so nicht. Ich darf reden, wie mein Herz ist Und ich glaube, das ist es, was Gott an David gefallen hat, was ihn auch an mir und an, ja, auch an euch gefällt. Im Gespräch mit Menschen machen wir Fehler. Und ich mache da wirklich viele Fehler, das weiß ich. Ich bin oft sehr, sehr schnell mit Worten und oft auch sehr hart mit Worten. Wir verletzen andere. Wir werden verletzt. Es gibt Zurückweisungen. Und der andere versteht mich vielleicht auch gar nicht und ich fühle mich nicht geliebt, wenn er mich nicht versteht. Es gibt sicher auch Fehler im Gebet. Aber Gott versteht. Er sieht in mein Herz und er liebt mich. Er liebt mich trotzdem, obwohl ich stammle, obwohl ich nicht heilig rede, obwohl ich voller Fehler und Versagen bin. Er kennt mich und er kennt dich und er liebt dich trotzdem. Es steht in der Bibel, wer oder was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Nichts. Nichts. Ein Gebet, das einfach gesprochen wird, so wie ich bin, was echt und ehrlich ist, ist vor Gott so viel wert und er wünscht sich das. Auch wenn wir selbst vielleicht das Empfinden dabei haben, es ist fehlerhaft. Es ist nicht fromm genug. Er sieht es, er weiß es, er kennt unsere Motive und unser Herz. Gott, Jesus, Heiliger Geist. Da hatte ich große Fragezeichen auch. Große Fragezeichen. Und ich hatte da auch vielleicht nicht die richtigen Vorbilder. Aber es ist meine Schuld. Ich habe mich damit nicht so befasst. Ich hatte da große Fragezeichen und große Ängste. War da sehr verkrampft. Und mir hat da der Film Die Hütte sehr geholfen. Ich denke, die meisten haben diesen Film gesehen. Die Hütte ist ein Spielfilm und der Mann macht eine Reise in den Himmel zu Gott. Und Gott wird dargestellt als Person. Und Jesus als Person, als zweite Person. Und der Heilige Geist als dritte Person. Drei Personen und doch eins. Dieser Film hat mir gelehrt, gezeigt, drei Personen in vollkommener Harmonie. Da gibt es keine Konkurrenz, keine Eifersucht. Wenn ich zu Gott bete, bete ich gleichzeitig auch zu Jesus und zum Heiligen Geist. Das muss mir keine Sorgen machen, weil es da kein Ranking gibt. Keiner ist wichtiger als der andere. Drei Personen und doch eins. In perfekter Harmonie und ohne Eifersucht. Ich wollte hier keine hochtheologische Predigt halten. Wer mich kennt, der weiß auch, dass ich das nicht kann. So bin ich nicht. Ich wollte Lust aufs Beten machen. Entdecken, dass Gebet keine Pflicht ist, sondern eine Lust. Dahin wollte ich helfen. Und ich persönlich, ich halte keine stille Zeit. Das ist ein Begriff, den habe ich nicht so richtig verinnerlicht. Stille Zeit. Ich weiß, was damit gemeint ist. Aber für mich möchte ich sagen, es ist ein Date. Ein Date ist eine Verabredung. Ein Date ist eine schöne Sache mit dem, den man von Herzen liebt. Man braucht sich nicht anstrengen. Man macht sich hübsch. Ja, klar macht man sich hübsch. Ich suche mir auch einen hübschen Platz. Mache es mir gemütlich. Hol mir einen Kaffee. Und ich rede mit Gott. Ein Date von Herz zu Herz, ganz einfach, so wie ich bin. Und ich merke, wie es mir gut tut, damit unverkrampft und echt und lebendig umzugehen. Und dazu möchte ich einladen, weil ich denke, wir hängen so viel in den Köpfen, in so viel in Theorie, bleiben da drin stecken und verpassen so viel Gutes. Amen.